care nothing about me. All they want is my voice.
Und in dem Film sieht man einfach, wie sie sich ihrer Macht trotz allem bewusst ist, also die Macht ihrer Stimme, die Macht ihrer Kunst. Diese Macht hat sie sich eben nicht nehmen lassen und sie ist damit eine absolute Vorreiterin, also wirklich 100 Jahre fast zurück. Für mich eben ja ein bisschen symbolisch für diese Folge, denn es hat sicherlich all die Frauen, die ich jetzt nennen werde, aufzählen werde, immer wieder sehr viel Mut gekostet, diesen Weg so zu gehen, wie sie ihn gegangen sind, eben auch um Türen zu öffnen für uns heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Songs aufnehmen leicht gemacht, dem Podcast vom Tonstudio für Frauen. Ich bin Anna Swartz und freue mich, heute eine Folge zu machen mit einem Thema, was längst überfällig ist. Ich frage mich wirklich, warum wir das noch nicht längst gemacht haben. Und zwar möchte ich heute mal ein paar Pionierinnen in der Musikproduktion vorstellen, und zwar namentlich. Wir haben ja im Laufe des unseres Podcasts immer wieder mal auch über die ganze Geschichte von Musikproduktion gesprochen. Wie war das früher? Warum machen das so wenig Frauen? Warum haben wir immer noch 2024 nur eine Quote von 2-3% Produzentinnen? Und ich habe auch an der einen oder anderen Stelle mal die eine oder andere Produzentin mit genannt. Aber ich habe noch nie eine ganze Folge einfach den Menschen gewidmet, die eben Vorreiterinnen waren. Und das möchte ich heute auf jeden Fall mal starten. Ich habe dazu auch ganz kleine Videoausschnitte mitgebracht. Ich darf natürlich die nicht so lang zeigen oder teilen, weil mir das Material nicht gehört. Aber das sind vielleicht so kleine Impulse, die dich vielleicht ein bisschen mehr an die Musik erinnern lassen, falls du die ein oder andere Künstlerin nicht kennst oder Producerin, aber natürlich auch nicht von jeder Einzelnen. Mir ist aufgefallen bei der Recherche, dass es unglaublich große Lücken gibt. Das wirst du gleich selber sehen. Und ja, ich war auch überrascht von einigen Namen, einigen Artists, die ich kenne und die du mit Sicherheit auch kennst, dass sie ihre Musik zumindest co-produziert oder eben selber produziert haben. Also es ist auf jeden Fall eine super spannende Folge. Und ich habe sie ganz bewusst gestartet mit einem Filmausschnitt von Ma Rainey's Black Bottom. Das ist ein Film, der lief, glaube ich, vor einem Jahr auf Netflix. Das ist ein Film mit Viola Davis in der Hauptrolle und dieser ganze Film findet in einem Studio in Chicago 1927, also vor fast 100 Jahren statt. Und der ist so ein bisschen sinnbildlich für alles, was ich jetzt heute hier erzähle und teile, oder auch, warum hat es denn so lange gedauert? Warum waren die Hürden so groß? Diese Hürden sind eben absolut verdichtet zusammengefasst in dieser einen Szene, wo sie sagt, all they want is my voice. Und wo sie eben erklärt, wenn ich jetzt Durst habe und jetzt eine Coca-Cola möchte, also darum geht es in dieser Szene auch, sie fängt erst an mit Singen, wenn sie ihre Coca-Cola bekommt, weil es ist super heiß und sie hat Durst, da besteht sie einfach drauf, weil sie sagt, sobald ich den Mund aufgemacht habe und gesungen habe und sie meine Aufnahme haben, behandeln sie mich wieder, als wäre ich nichts. Und die einzige Macht, die sie sozusagen hat, ist, ob sie jetzt singt oder nicht. Und der Film spielt, wie gesagt, in einem Studio, ist also ein Kammerstück. Man sieht sie da ankommen und man sieht sie dann am Ende auch wieder da gehen. Und dazwischen findet es einfach nur alles rund um dieses Studio statt. Eine schwarze Frau mit Band, die die ganze Musik mitbringt, die ganze Stimme mitbringt. Diese Frau ist eben in einem Studio, wo sie selber aus vielen Gründen nicht in der Lage ist, ihre Songs aufzunehmen, um sie dann natürlich vervielfältigen und verkaufen zu können. Und dadurch entsteht ja so ein gewisses, eine gewisse Abhängigkeit. Und deswegen, weil das so symbolisch ist, ja, also dieser fehlende Zugang zu Equipment, zu finanziellen Mitteln, aber auch zu, ja, zu einem gewissen Kreis an Menschen, der hat eben ganz lange, war keine Selbstverständlichkeit für die meisten Frauen und ganz besonders natürlich nicht für eine schwarze Frau in Amerika 1927. Und in dem Film sieht man einfach, wie sie sich ihrer Macht trotz allem bewusst ist, also die Macht ihrer Stimme, die Macht ihrer Kunst. Sie weiß, dass es eben nicht so ist, dass nur diejenigen, die aufnehmen, die Macht haben, sondern dass sie eben mit der Entscheidung, singe ich oder singe ich nicht oder lasse ich mir erst die Cola noch bringen und bestimme ich, wie es klingt und wer wo steht. Diese Macht hat sie sich eben nicht nehmen lassen und sie ist damit eine absolute Vorreiterin, also wirklich 100 Jahre fast zurück. Für mich eben ein bisschen symbolisch für diese Folge, denn es hat sicherlich all die Frauen, die ich jetzt nennen werde, aufzählen werde, immer wieder sehr viel Mut gekostet, diesen Weg so zu gehen, wie sie ihn gegangen sind, eben auch um Türen zu öffnen für uns heute. Wie wir auch schon in anderen Folgen gesagt haben, ne, so um 1900 rum gab es eben diese Möglichkeit, Ton auf Band aufzunehmen. Und damals war es allein schon durch die Technik eben rein männlich dominiert. Und Frauen wurden eben, das waren einfach die Performerinnen, das waren die Sängerinnen und einfach nicht die Produzentinnen. Und es blieb auch ganz lange so, auch wenn sie schon ganz früh natürlich auch mitbestimmt haben, wie ist das Arrangement eigentlich, ne? Und wie klinge ich, wie performe ich, wie organisiere ich meine Band. Aber dafür haben sie keine Credits bekommen. Credits haben diese Menschen bekommen, die eben die Technik hatten, die diese Mittel hatten, sich diese Technik zu kaufen, zu lernen, wie man damit umgeht. Ja, und das blieb auch ganz lange so. Ich habe ja schon angekündigt, es gibt große, große Gaps. Also ne, wir fangen jetzt also bei 1927 an und ich habe keinen einzigen Namen aus den 30ern oder 40ern gefunden. Die ersten Namen, die ich jetzt bei meiner Recherche finden konnte, beginnen in den 50ern. Und zwar macht den Anfang Ethel Gabriel. Das ist die erste weibliche Produzentin in einem Major-Label. Ethel Gabriel ist 1921 geboren und hat bis 2021 gelebt, ist also fast 100 Jahre alt geworden. Und seit den 40ern hat sie eben angefangen, Musik zu produzieren und das für ein Major-Label. Und sie ist damit eine absolute Vorreiterin. Sie hat unter anderem Hitsongs produziert von Elvis Presley und Roger Whittaker. Ein weiterer Name, den ich gefunden habe, ist Lillian McMurray, ebenfalls 1921 geboren und hat auch ab den 50ern 1951 mit einem eigenen Label, Trumpet Records, auch Musik produziert, hauptsächlich Blues. Ja, und durch die Gründung eines eigenen Labels war sie eben in der Lage, diese Entscheidung zu treffen, dass sie die Sachen produziert. Und das ist was, das taucht jetzt gleich immer wieder mal auf. Also es fiel Frauen oft leichter, Produzentin zu sein, wenn sie eben gleichzeitig auch ein eigenes Label hatten. So war es auch bei Sonja Pottinger aus Jamaica. Die ist 1931 geboren und hat in den 60ern, war sie die erste Reggae-Produzentin, eben mit einem eigenen Label. Das heißt, diese beiden Frauen mussten sich doppelt beweisen, also einmal als Produzentin, aber eben auch als Label-Owner. Und deswegen, ja, absolute Vorreiterinnen. Und jetzt gibt es wieder einen großen Sprung. Also wir haben einen von 1927 bis 1950 und die nächsten Namen, die ich jetzt erst gefunden habe, gibt es erst wieder 1970. Und dafür aber Namen, die du wahrscheinlich kennst. Ich fange an mit Kate Bush. Du kennst vielleicht den Song Running Up That Hill. Der hat ja wieder neue Berühmtheit erlangt durch Stranger Things und dann ging er auch auf TikTok viral. Ich liebe diesen Song und diesen Song und viele andere hat sie tatsächlich selber produziert in den 70ern, was eben eine absolute Besonderheit ist und was ich nicht wusste. Also ich liebe Kate Bush und ich fand schon immer, dass sie einen besonderen Sound hat und dass der aber eben auch daran liegt, dass sie als eine von wenigen ihre Songs selber produziert hat, das wusste ich nicht. Und an dieser Stelle, lass mich gerne mal wissen, ob für dich interessant ist, dass ich mal in die Biografien ein bisschen tiefer reingehe. Ich kann ja vielleicht nach Jahrzehnt auch nochmal Folgen aufnehmen. Das würde halt heute den Rahmen einfach sprengen, aber ich glaube, es wäre super spannend auch zu schauen, warum hat sie produziert, wie hat sie produziert, wie hat sie Zugang dazu bekommen, wer hat ihr das beigebracht. All das interessiert mich selber auch brennend. Lass mich gerne wissen, wenn das auch eine interessante Folge für dich sein könnte. Eine weitere Künstlerin, die du auf jeden Fall kennst, ist Madonna. die in den 80ern immer mehr Kontrolle über ihre Musik übernommen hat, also auch die Verantwortung für ihre Musik und da ganz besonders für den Song Like a Prayer. Also sie hat keinen Song selber komplett von vorne bis hinten zu Ende produziert, aber sie war eine ganz wichtige Co-Produzentin und über diesen Song, Like a Prayer, gibt es einen riesigen, nicht nur riesigen Wikipedia-Eintrag, sondern auch ganz viele Artikel, weil die Produktion dieses Songs, also da war einfach ein riesiges Gerangel darum, weil sie gesagt hat, ich habe einen gewissen Sound und so soll das klingen und das wurde ihr zum Teil eben von ihren Kollegen abgesprochen. Und es ist sehr, sehr spannend. Also auch da kann man wahrscheinlich allein schon darüber eine Folge machen. Und es ist auch nicht der einzige Song, den sie co-produziert hat. Aber eben, ja, da hat sie auf jeden Fall die kreative Kontrolle nicht abgegeben, was mich diesen Song umso mehr lieben lässt. Ich mag den eh schon. Und finde den Gedanken sehr schön, dass sie schon in den 80ern da einfach gesagt hat, nein, ich möchte, dass es so klingt und so nehmen wir es auf. Also sie hat da sehr, sehr tief in die Produktion mit eingegriffen und das finde ich richtig cool. Ein weiterer Name in dieser Zeit, also ganz konkret 1979 und all die, also ja, Jahrzehnte danach, ist Sylvia Robinson. Wenn du Hip-Hop, R&B magst, wie ich, dann kommst du an diesen Namen nicht vorbei. Sie war Produzentin von unzähligen Alben, die ich früher alle da hatte. Und aber einer der ersten großen Songs, den sie produziert hat, der, ein Hip-Hop-Song, der überhaupt kommerziell erfolgreich und groß war, ist Rapper's Delight, 1979, also in den absoluten Kinderschuhen von Hip-Hop. Und da als Produzentin schon wirken zu können, das finde ich schon auch super inspirierend, wie sie sich da behaupten konnte zu dieser Zeit. Und eine Künstlerin, die ich mit der ich groß geworden bin, also die ich ganz arg geliebt habe in den 90ern und auch dann die Jahre danach, ist Missy Elliott. Und ich wusste damals auch schon, dass sie ihre Songs produziert und auch Songs für Aaliyah produziert. Also die Rolle von Missy Elliott als Vorbild war mir damals schon bewusst. Allerdings, was ich nicht wusste, ist, dass Missy Elliott niemals, das habe ich schon mal an anderer Stelle im Podcast erzählt, niemals hat sie vor anderen Menschen im Studio gesungen. Also nicht mal ihr Kollege, von dem man wusste, dass die wirklich eng und gut zusammenarbeiten, Timbaland, auch vor ihm hat sie niemals gesungen. Das hat sie immer alleine gemacht, aus einer gewissen Scham heraus. Und das hätte ich von ihr nie gedacht, denn als ich mit ihr groß geworden bin, war sie so das Sinnbild für Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung. Und sie hat eben nicht nur für sich geschrieben und produziert, zum Beispiel den Song Get Your Freak On, sondern eben auch für andere Artists, zum Beispiel von Aaliyah, One in a Million. Eine deutsche Künstlerin, die ich gerne nennen möchte, die auch in diese ganzen Jahrzehnte mit reingehört unbedingt, ist Marianne Rosenberg. Das habe ich auch schon mal an anderer Stelle erzählt. Und zwar gibt es einen wunderschönen Podcast-Interview beim GEMA-Podcast. Ich glaube aus diesem oder letzten Jahr, 2025, 2024, mit Marianne Rosenberg, wo sie im Detail erzählt, dass ihr erst in den 90ern, glaube ich, bewusst geworden ist, dass sie all die Jahrzehnte zuvor, also konkret, ich weiß nicht, ob sogar schon in den 60ern, aber auf jeden Fall in den 70ern und 80ern, dass sie schon längst produziert hat und dafür aber keine Credits erhalten hat. Und das heißt ja ganz konkret auch, da geht es um Geld. Ja, also wenn du nicht als Produzentin eingetragen bist oder ne, Co-Produzentin, dann kriegst du eben nur das Geld als Artist. Und dann sind wir wieder bei All They Want Is My Voice. Und das hat sie sich dann eben, diese Macht hat sie sich dann zurückgeholt. Ab den 90ern, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bis heute, lässt sie sich eben auch für diese ganze Produktionsarbeit, die sie leistet bei ihrer eigenen Musik, natürlich auch mit eintragen. Also dieses Interview verlinke ich dir sehr, sehr gerne nochmal. Das fand ich ganz, ganz inspirierend und war auch was, was mir nicht bewusst war. So, jetzt verschwimmen die Grenzen so ein bisschen. Wir sind jetzt eh schon um 2000 angekommen. Da ist eine Producerin auch ganz, ganz wichtig für die Songs dieser Zeit, und zwar Linda Perry. Die kennst du vielleicht von den Four Non Blondes, What's Going On? Und sie hat ein eigenes Label gehabt und Songs geschrieben und produziert, unter anderem für Pink, aber auch Christina Aguilera, den Song Beautiful. Und hat damit, ja, glaube ich, schon auch eine Tür aufgemacht für Artists. Das ist was, was ich damals zu der damaligen Zeit auch nicht wusste oder nicht bewusst wahrgenommen habe. Und das Allergleiche gilt für Alicia Keys. Ihr Album Songs in A Minor 2001, das habe ich hoch und runter gehört. Das war auch ewig in den Charts. Es war ein mega schönes Album, ne, mit ihrem Song Falling. Und ich wusste, also ich hatte damals ein Bewusstsein dafür, dass sie die Songs alle komponiert, arrangiert und gesungen hat und eben das Piano spielt und dadurch natürlich einen großen Anteil an der Produktion hat. Was ich nicht wusste, ist, dass sie ihr komplettes Album Songs in A Minor zum Großteil selber produziert hat. Das war mir in dem Ausmaß nicht bewusst. Und auch sie hat unter anderem für Christina Aguilera auch Songs geschrieben und auch produziert, zum Beispiel den Song Impossible. Also auch Alicia Keys, eine der Vorreiterinnen in der Musikproduktion. Ja, und damit kommen wir jetzt so in den 2010er Jahren an. Da gibt es zwei große Namen, die ich gefunden habe, und zwar Tokyo Monster.
I'm a music producer and DJ that has performed almost every major festival in the world. I'm one of very few women in this field with a career spanning over a decade. I have friends and collaborators you may be more familiar with than me. Here are a few of them.
Eine US-Koreanerin und auch die erste asiatisch-amerikanische Producerin, die für einen Grammy nominiert war, für ihr drittes Studioalbum Lune Rouge. Tokyo Monster kenne ich auch so ein bisschen aus dem Hip-Hop-Bereich. Also sie hat mit unzähligen Artists zusammengearbeitet. Auch super inspirierend, war mir nicht bewusst in dem Ausmaß, wie sie wirkt und wie wichtig sie als Produzentin eben auch ist für die Musik dieser Zeit. Und eine Künstlerin, die sich selber produziert hat, ist Grimes, die ihr Album Visions 2012 komplett selber produziert hat im Homestudio, also schon 2012 sich das alles angeeignet hat und Produzentin ist. Wusste ich nicht. Also ich kannte ihren Namen, ich kannte auch ein paar Songs, aber ich wusste nicht, dass sie eine Producerin ist. Und schließen mag ich den Kreis mit den 2010er Jahren mit Beyoncés Album Lemonade. Beyoncé war schon immer wohl eine Vocal Producerin, weil sie einfach schon seit frühester Jugend Songs aufgenommen hat, also in Studios war und einfach Songs aufgenommen hat, auch mit ihrer Band Destiny's Child. Die wussten einfach, was sie machen. Sie hatten, die Harmonien waren perfekt abgestimmt. Die wussten einfach, wo müssen sie stehen. Das heißt, sie hat schon sehr, sehr früh einfach mitgewirkt an den Vocal Recordings, dass die einfach super klingen und super aufgenommen sind. Und sie hat eben ihre Producing Skills immer weiter ausgebaut. Und Lemonade ist so das Album, wo sie einfach sehr, sehr viel Produktionsverantwortung mit übernommen hat als Co-Produzentin. Das Album ist leider ein bisschen untergegangen, weil das war, glaube ich, ein oder zwei Jahre ausschließlich auf Tidal verfügbar. Oder Monate, ich weiß es nicht mehr. Ich habe es mir jedenfalls damals geholt und es ist für mich, also wenn man mich nach einem meiner absoluten Lieblingsalben for life fragt, dann ist es nicht nur dieses Lemonade als Album, sondern der Film. Also sie hat ja einen Film daraus gemacht, es ist eigentlich für mich ein Kinofilm, wo diese Musik in eine Geschichte eingebettet ist, wo noch ein paar Gedichte dazu sind. Und oh mein Gott, es ist einfach auch rein für die Augen und also Audio und visuell einfach. Und da hat sie einfach einen sehr, sehr großen Anteil an der Produktion, sowohl Audio als auch Video. Sie hat drei Alben in der Corona-Zeit produziert. Zwei davon sind schon veröffentlicht. Und die hat sie während des Lockdowns einfach ganz schön viel vorproduziert. Das heißt, sie arbeitet auch ständig oder entwickelt ihre Producing Skills einfach weiter. Ja, und damit sind wir in der heutigen Zeit angekommen. Und auch da, glaube ich, könnte man sogar mal eine Folge über Menschen machen. Also ich finde, auf TikTok ist es ganz besonders, aber auch auf Instagram. Man sieht einfach so, so viele Musikerinnen, die zu Hause ein Homestudio haben, die selber produzieren. Man sieht so viele Produzentinnen, die da schon wirken, die halt noch nicht in Wikipedia stehen und die ich jetzt bei der Recherche einfach noch nicht finden konnte. Ich habe jetzt mich natürlich erstmal auf die Vorreiterinnen konzentriert. Und ich glaube, da kommt aber bald echt so ein Riesenschwung an Produzentinnen, die eben die Musiklandschaft auch bereichern werden, dank der Möglichkeiten, die man heute eben hat im Homestudio und auch von der Bedienung der Software und auch den Möglichkeiten, sich das anzueignen. Und damit schließt sich so ein bisschen der Kreis für mich. Wir haben jetzt also 100 Jahre im Schnelldurchlauf uns mal angeschaut. Dafür finde ich, sind es recht wenige Namen, muss ich einfach sagen. Und das spiegelt sich eben immer noch in der Quote wieder von 2-3% Musik, die von Produzentinnen produziert wird. Die Zahl ist von 2024 und sie hat eher, also die steigt noch nicht wirklich. Aber ich glaube, da kommt was und es ist auch gut so, dass sich immer mehr Musikerinnen auf diese Reise machen. Und wer weiß, vielleicht bist ja du die nächste Produzentin, die mit an dieser Geschichte schreibt, um diese Landschaft einfach ein bisschen zu bereichern mit anderen Sounds. Und wenn du in dir diesen Wunsch verspürst oder vielleicht sogar schon erste Schritte in die Richtung unternommen hast, aber nicht genau weißt, wo anfangen mit dem Producing deiner Songs oder auch der Songs anderer Menschen und du dich fragst, kann ich das lernen, wie kann ich das lernen, was brauche ich dafür, dann schau dir sehr gerne unser kostenloses Videotraining an. Da teilen wir die 3 Geheimzutaten, die es unserer Meinung nach braucht. Also es sind echt nur 3, die man braucht, um anfangen zu können, um zu Hause im Homestudio seine eigenen Songs selber produzieren zu können. So wie ich es jetzt hier mache, das ist mein Studio. Es braucht weniger Equipment, als du denkst. Es ist einfacher und machbarer, als du denkst. Wir teilen da, warum dieses typische Argument Ich und Technik, warum das nicht greift. All das teilen wir da und zeigen einfach, wie machbar es ist, heutzutage seine eigenen Songs selber zu produzieren. Also wenn du dich da gerufen fühlst, dann findest du den Link zu diesem Videotraining. Lass mich sehr gerne wissen, wie dir diese Folge gefallen hat. Ich fand die nämlich richtig cool, ehrlich gesagt. Also bei der Recherche schon, weil ich habe selber viel gelernt. Und lass mich gerne wissen, ob es interessant ist, mal in die einzelnen Jahrzehnte nochmal reinzuschauen, sich einzelne Biografien anzuschauen oder auch einfach mal zu schauen, wer ist denn heute alles schon da, wo in den nächsten Jahren sicherlich noch viel mehr von zu hören ist. Ja, in diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören und bedanke mich generell fürs Zuhören. Wir sehen gerade, dass wir also unsere HörerInnen zahlen. Ich weiß nicht genau, wer alles zuhört, auf jeden Fall du. Dafür danke ich dir sehr. Wir sehen gerade, dass unsere Zahlen da steigen. Also ihr hört euch anscheinend auch die alten Folgen an. Es freut uns riesig, denn wir haben so viele wertvolle Sachen hier schon geteilt, wertvolle Interviews auch. Wenn du neu im Podcast bist, hör auch gern mal noch ins Summer Special rein. Da haben wir nochmal einzelne Themen aufgegriffen und dann nochmal gezielt auf Folgen, die dazu passen, verlinkt. Das ist vielleicht ein bisschen leichter, als wenn man einfach ganz vorne anfängt, weil vielleicht sind es ja einzelne Themen, die dich interessieren. Was weiß ich, Equipment oder die Stimme oder wie kann ich meine Songs veröffentlichen? Dann schau da sehr, sehr gerne auch noch rein. Abonnier uns gerne, like uns gerne, teil uns gerne an Musikerinnen, wo du denkst, hey, das ist für die vielleicht auch interessant. Und wenn du magst, sehen wir uns nächste Woche wieder hier bei Songs aufnehmen, leicht gemacht. Bis dahin, dein größter Fan, Anna. Ciao.